Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André oder, was hätte man früher gesagt, Leon Marchand für Arme, für alle, die unter 30 Jahre alt sind, Leon Marchand auf Wish bestellt. Warum? Dazu kommen wir gleich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, um euch mit den Nachrichten und den neuesten Ergebnissen aus der Welt des Schwimmsports versorgen zu lassen, an diesem Freitag in der Folge Nummer 171. Ja, und das Thema ist im Prinzip auch schon vorgegeben, womit wir hier anfangen wollen heute. Denn am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Die Wettkampfhose kam zum Einsatz, das Becken war präpariert. Wobei, so viel Präparation war da nicht. Anschlagmatten gab es nicht. Die Rückenstarthilfen waren zumindest aus der Garage rausgeholt und es war ein ordentliches, vollzähliges, funktionsfähiges Kampfgericht rund um den 25-Meter-Pool versammelt. Das heißt, die Bühne war bereitet für die Masters DMS in Hamburg. Das hieß auch für mich wieder Einsatz im Wettkampfbecken. Alles fürs Team, alles für den Club. Und es hat nur sage und schreibe 7 Abmeldungen gebraucht, bis schwuppsiwupps ich aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft nach oben gerückt war. Und mir schwante am Samstag schon Übles, als es dann hieße vom jeweiligen Planer, so, ey, André, tut mir ein bisschen leid, ich packe genug Pizzageld ein für später und es gab reichlich Absagen, es wird doch bitte darum gebeten, dass keiner mehr krank wird, denn dann wird's wirklich eine sehr, sehr dünne Veranstaltung. Da habe ich schon geahnt, das könnte fies werden, weil nicht, dass die anderen in der Mannschaft schlechte Schwimmer wären, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen, aber ich möchte dann doch vielleicht so viel für mich claimen, dass ich sage, okay, ich bin einer der Vielseitigeren, die alles schwimmen können. Die Betonung liegt auf Können, weil Können ist nicht gleichzusetzen mit Wollen. Nichtsdestotrotz, es offenbarte dann die Meldeliste einen sehr sanften Einstieg über die 50 Meter Rücken im ersten Abschnitt, bevor ich dann im zweiten Abschnitt hinterrücks erdolcht wurde mit den 400 Meter Lagen. Und ich sag mal so, das, was Leon Marchand in Shanghai so easy peasy oder in Paris so locker leicht aussehen lässt, gestaltet sich in der eigenen Umsetzung verdammt schwierig. Ich habe mich auch gar nicht so unfassbar schlecht geschlagen. Zumindest die ersten 300 Meter und dann kamen die 100 Kraul mit 1,21, die dann dort gestoppt wurden, die, glaube ich, auch tatsächlich der Realität entsprachen. Ganz im Gegenteil zu der 50 Meter Rückenzeit, die in 31,10 echt nicht schlecht war. Die war gut, 2 Bahnen Vollgas, war mega geil, das hat echt Spaß gemacht. Da ist auch richtig Druck im Moment da und geplant waren 100 und 200 Rücken, aber es kam alles etwas anders. Am Beckenrand wurden aber eine 30,7 gestoppt und 4 Zehntel finde ich dann doch eine relativ große Differenz. Nonetheless, nichtsdestotrotz, die 1,21 über 100 Kraul waren echt harter Tobak hinten raus. Davor lief es noch einigermaßen gut, wobei ich sagen muss, es hätte besser laufen können. Und das ist eine kleine Geschichte über Self-Talk und angewandte Psychologie. Denn natürlich, wie schon gerade gesagt, die 400 Meter Lagen kann ich. Ist überhaupt nicht das Problem und vielleicht nimmt der ein oder andere hier etwas mit oder kriegt vielleicht einen Einblick darin, wie das so aussehen kann hinterm Startblock, wenn man nur so mittel bis halb trainiert ist und eigentlich auf die 400 Lagen auch überhaupt nicht vorbereitet ist. Denn das ist für mich der Hauptknackpunkt. Der Fokus lag ganz klar auf den Rückenstrecken und ganz wenig auf 100 Delfin schwimmen können oder 100 Brust schwimmen können, geschweige denn zu wissen, wie die 400 Lagen einzuteilen sind. Und wenn du mit diesem Gefühl schon in den Sonntag reingehst, durch die Morgensonne fährst, das farbige Laub, das goldene Laub an den Bäumen bewunderst und eigentlich dich schon weißt, was da irgendwann kommt, so 6 Stunden später, dann hat man viel Zeit, sich da Gedanken zu machen. Und natürlich weiß ich, ja, du darfst da nicht in so eine Negativspirale reinkommen, man darf sie nicht selber runterziehen, aber trotzdem sind diese Gedanken wahnsinnig schwer zu verdrängen, wenn du dort stehst und weißt, er muss gleich 100 Delfin vorwegschwimmen und dann kommen noch 300 Meter und da geht das Rückenschwimmen noch, aber alle, die das schon mal geschwommen sind, wissen, von der Rücken- zur Brustwende nach 200 Metern ist dieser erste Tauchzug ein Kampf gegens Ertrinken. Zumindest geht's mir so. Das ist weit weg von Komfortzone. Das ist eher schon so die Dead Zone, würde man sagen, Richtung irgendwo anders hin. So, und dann ist es halt schwierig, sich dort nicht in so eine Negativspirale reinzusprechen und reinzudenken im Sinne von, boah, das wird jetzt super anstrengend, das wird total wehtun, das wird total schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich die 100 Delfin schaffe. Ich hatte ja noch in Bad Bramstedt auf die 50 Delfin verzichtet, wohlwissend, klar schaffe ich so eine Bahn, 50 Meter Delfin, gar kein Problem, aber die letzten 10, 12 Meter werden wirklich hässlich aussehen. Und jetzt stand das Doppelte auf dem Zettel und meine Lungenkapazität ist nicht mehr so groß, wie sie das noch vor 10, 12 Jahren war, wo ich das mit soliden Tauchphasen weggepuffert habe. Davon sind wir weg. Und dann weiß ich natürlich um diese psychologische Komponente, nicht ins Negative reinquatschen, sondern sich irgendwie rausholen, Selbstvertrauen, Self-Talk, sich stark zureden, sagen, du kannst das, du schaffst das und vielleicht auch am besten sich selber die Begründung mitgeben, warum denn? Naja, und dann ist das so, die sind öfter im Training die 400 Lagen geschwommen. Ist vielleicht ein Dreivierteljahr her, aber ey, das ging auch so. 8x400 Lagen geschafft, gemacht, bewältigt, konnte ich, gar kein Problem, nein, was heißt gar kein Problem, aber kann ich so. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich 400 Lagen schwimme, ist nicht das erste Mal 100 Delfin, ist nicht das erste Mal 100. Alles da, es ist drin in diesem doch langsam alternden Körper. Und nichtsdestotrotz stehst du dann dort vor dem Startblock und weißt genau, was gibst du vielleicht den jungen Sportlerinnen und Sportlern mit oder auch deinen Trainingskameraden, wenn die vor dieser Aufgabe stehen. Die 100 Delfin, die ersten 50 mit einem Easy Speed, die gehen immer, das rutscht einfach so. Nicht überpacen, aber auf gar keinen Fall zu langsam angehen und aktiv bremsen, um vielleicht Kraft zu sparen, denn das kostet nur nochmal zusätzlich Kraft oder wie es dann so schön hieß. Put the money in the bank. Was du auf den ersten 50 mit einem Easy Speed vielleicht an 1,5-2 Sekunden schneller bist, wie mit angezogener Handbremse, um keine Kraft zu vergeuden, hast du schon mal. Und anstrengend ist beides. Und ich glaube gar nicht so viel weniger anstrengend. Aber es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man dann selber auf diesen 1,60 Meter über der Wasseroberfläche befindlichen Startblock steigt, alles ruhig wird und der Schiri die Pfeife in den Mund nimmt und dazu breit machen lässt, jetzt hier gleich Vollgas zu gehen. Naja, und so kam es genau das, wie es ist. So, das kannst du dir 80 Mal sagen und du kannst dir auch 10 Mal sagen, ey, da vorne ist eine Wand, die ist gut gepolstert. Du kannst volle Kanüle gegen diese Wand laufen, die wird dich auffangen und weich sein. Wenn du nicht vorher zweimal das geübt hast und dir sicher bist, dass das so passiert, dann ist das erste Mal mit Handbremse. Und so waren die ersten 100 Meter Delphi. Handbremse, vorne weg und da war das Ding schon fast gelaufen. Dann kam das Rückenschwimmen, das war auch, fand ich okay. Dann kam das Brustschwimmen, das war das erwartete Kampf gegens Ertrinken. Wurde mir dann noch zur Last gelegt, dass ich den Kopf irgendwie schief halten würde. Sag ich, ey, ich schwimme die halbe Strecke von diesen 100 Meter Brust, schwimme ich einfach mit Augen zu, damit es irgendwie vorbeigeht, wenn man sich dann freut. Okay, mach mal die Augen zu, 1-2 Züge, mach die Augen wieder auf und freust dich, okay, sind 6 Meter rum, ohne dass ich so richtig mitgekriegt habe. Und ich bin nicht in die Leine geschwommen, hurra, es geht noch vorwärts. Und dann kommen die 100 Kraul hinten raus, da war der Rest schon so weit weg vom Feld oder vor mir, hinter mir, neben mir, rechts neben mir war frei, links neben mir, der Typ überrundete mich dann nach 325 Metern, das war erniedrigend, gut, es ist wie es ist, nichts, was man sich wünschen möchte. Ich begann noch es war nicht so schön. Aber es ist die Geschichte von Self-Talk und angewandte Psychologie und dass das meist dann am Ende in der eigenen Umsetzung tatsächlich wirklich nicht so einfach ist. Ja, dann gab es Montag noch den einen oder anderen blöden Spruch, als ich mich dann drüber mokiert habe, so, ey, ich hatte auch keinen neben mir, wo ich die 100 Kraul nochmal Motivation gehabt hätte, vielleicht eine 1,18 ins Wasser zu legen. Ja, wurde mir dann doch ans Herz gelegt, du bist doch überrundet worden auf der ersten Kraulbahn, netzte doch mal. Naja. Okay, Wettkampf war dann damit durch, erschöpfend. Wir haben uns anschließend noch bei Peter Pane hingesetzt, Burger gegessen, es gab Eis essen und abends sind wir alle viel zu zeitig ins Bett gefallen, weit vor der so ganz üblichen Schlafenszeit. Montag die Beteiligung im Training war dann auch relativ gut, es gab viel Technik-Input, gar nicht so anstrengende Sachen, trotzdem 3300 Meter. Und die erfreuliche Erkenntnis, so ein Lockerschwimmen ist doch echt was Feines. Also es ging danach viel, viel besser, als es noch auf dem Weg zum Training sich körperlich angefühlt hat. Und von daher war es ein ziemlich, ziemlich toughes Wochenende. Kein schlechtes, aber echt sehr, sehr anstrengend. Und natürlich, wie so üblich bei dieser Masters DMS oder bei DMS generell, es läuft am Ende eigentlich immer anders als geplant. Nicht so wie in diesem Podcast. Hier haben wir irgendwie einen Plan vor uns und versuchen, den durchzuziehen. Aber auch heute wird es die ein oder andere Spontanität geben. Denn wir blicken zu den Weltkampfstationen nach Shanghai und nach Incheon, nach Korea. Wir werden einen Blick nach Potsdam werfen. Klammer auf, hoffentlich. Fragezeichen, Klammer zu. Wir gucken auf jeden Fall nach Bayreuth und wir gucken nach Bochum. Und all das wäre auf gar keinen Fall möglich ohne die verlässliche Unterstützung, ich kann es nicht oft genug ausdrücken, von Speedo, die nicht nur eine unfassbar sympathische und zuverlässige Marke sind in all ihren Kampagnen, sondern auch sich immer wieder Gedanken machen, ey, was können wir denn Neues tun, um vielleicht die Schwimmerinnen und Schwimmer zu begeistern, um mal für ein bisschen Farbe am Beckenrand zu sorgen. Und Speedo hatte ja damals schon diese zweifarbigen Anzüge, wo das rechte Hosenbein eine andere Farbe hatte als das linke Hosenbein. Auch das gab es wieder zahlreich zu sehen. Am Sonntag ist ja auch immer schön, wenn die Masters ihre Wettkampfanzüge von vor 5, 6 Jahren rausholen, weil sie nicht mehr den finanziellen Input, die finanzielle Notwendigkeit sehen, jetzt hier all in zu gehen. Jedenfalls hat Speedo, geht mit dem Zahn der Zeit und hat sich jetzt neue Designs und Farben überlegt und es gibt das erste Mal ein mattes Grün. Grün gab es, glaube ich, schon mal, aber so dieses matte, ich möchte fast sagen, Navy-Grün, Bundeswehr-Grün, aber das wäre mir zu martialisch, es sieht wirklich hübsch aus, so, das kann man nicht anders sagen, es ist ein überragende Farbwahl, fantastisch umgesetzt, gibt's als Wettkampfoutfit und als Schwimmbrille. Wenn ihr euch etwas abheben wollt von der Masse, dann ist das the place to be. Und weil gerade Halloween noch vor der Tür steht, gibt es außerdem ab einem Bestellwert von mehr als 70 Euro eine Halloween-Kappe on top. Wenn ihr euch da mal umschauen wollt im Shop, kann ich das nur empfehlen. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Jetzt den Link klicken, später weiterhören. Willkommen zurück, alle, die kurz sich neu eingedeckt haben und den Einkaufskorb vollgemacht haben. Wir starten rein mit den News der vergangenen Woche. Und da muss ich mal sagen, ich freue mich wirklich, Ideengeber zu sein. Ich finde das toll, wenn ihr hier einschaltet und wir machen nur keine Umfrage, wer hier alles zuhört. Aber es scheint so, als wäre dieses kleine Projekt etwas weiter bekannt, als ich das so angenommen hatte. Denn die Swim and More ist Geschichte. Dieses gedruckte Verbandsmagazin, was der DSV immer veröffentlicht hat, was von der Pressestelle vom DSV, von Rough Water End produziert wird und dann am Ende auch herausgegeben wird, das gibt es in dieser gedruckten Form nicht mehr. Man geht mit dem Zahn der Zeit, sagt, ey, Papier wird immer teurer und ist eh Quatsch so, weil Umwelt, Ressourcen, Transport, blablub. Lasst uns das Ganze in ein Online-Angebot umwandeln. Und weil, keine Ahnung, die Domain Swim and More nicht so richtig griffig war, hat man sich dazu entschieden, das Ganze unter www.germanaquatics.de laufen zu lassen. Der ein oder andere Stammhörer erinnert sich und denkt so 6,5 Monate zurück, fast 7, 1. April 2024, da war doch was. Und da könnt ihr zurückblättern im Insta-Feed, da habe ich schon mal die Idee in den Raum geworfen, warum sich der Deutsche Schwimmverband eigentlich nicht in German Aquatics umbenennt, nachdem British Swimming jetzt Aquatics GB heißt. Die FINA World Aquatics, der Europäische Schwimmverband, European Aquatics, lag das Ganze ja auf der Hand und findet jetzt endlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 seine Umsetzung. Vielleicht ist der eine oder andere Kaffee von der Rough Water End Pressestelle hier vielleicht drin. Nichtsdestotrotz, ein Blick in das Portal lohnt sich. Es gibt beinahe täglich Geschichten aus der Schwimmwelt und da muss man schon sagen, es wird etwas kuscheliger auf dem Markt der Schwimm-News-Portale. Denn nach den Swimsport-News und Swim.de und diesem kleinen Hörprojekt gibt es jetzt auch mit GermanAquatics.de eine weitere Newsseite, bei der ihr euch mit den Nachrichten aus dem Lieblingssport rund ums Schwimmbecken versorgen könnt. Muss man auch immer ein bisschen im Blick behalten, dass das Ganze ja unter der Rough Water End Marke läuft, also quasi der in Anführungsstrichen Pressestelle des DSV. Hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind natürlich, dass dort die Verantwortlichen viel, viel näher dran sind an den Stars der Szene, viel, viel eher mal einen O-Ton kriegen und Geschichten vielleicht so produzieren können, als das den anderen Portalen möglich ist. Nachteil ist natürlich, es wird ein gewisser Bias dabei sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass kritische Stimmen zu diversen Entscheidungen vielleicht etwas seltener zu hören sein werden, als das bei den anderen Portalen der Fall ist. Aber so hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist, wie es ist. Je mehr News, je mehr Publicity, desto besser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und vielleicht gibt es dort demnächst auch einen Artikel aus Bochum zu finden, denn es ist ein neuer Player in der Haus. Nicht nur auf dem Publikationsmarkt, sondern auch im Schwimmbecken. Ihr erinnert euch sicherlich, in den vergangenen Jahren, die SG Ruhr gab es da mit diesem dunkelblau-weißen Logo mit dem Hai mittendrin und es gab den SV Blau-Weiß Bochum, dieser Mehrspartenverein in Bochum mit dem ganz, ganz großen Pfund, nämlich mit dem Wiesental-Freibad. Ist Geschichte, könnt ihr aus dem Kopf stalten, Kopf streichen, denn so ein bisschen wie damals die DDR und die BRD zusammen fusioniert haben oder bei Dragon Ball zwei Charaktere miteinander fusionierten und zu einem größeren Gesamtcharakter geworden sind, so ist es jetzt auch bei der SG Ruhr und beim Blau-Weiß Bochum. Die beiden Vereine verschmelzen zusammen zum Team Bochum und versuchen etwas viel Größeres zu bilden, darzustellen, als das beiden in ihrer Einzelleistung gelungen wäre. Es ist jetzt nicht, also das Ganze ist ein sehr formeller Akt, der nach Aussage des aktuellen Cheftrainers Magia Sondara, der das Ganze mit Kati Hemmerich zusammen am Beckenrand leitet, sportlich über viele, viele Monde und Sonnenzyklen ging und vorangetrieben wurde. Im Landesstützpunkt Bochum war aber die Zusammenarbeit auf der praktischen Ebene schon lange gang und gäbe, also dass die Trainingsgruppen gar nicht mehr so auseinander dividiert wurden nach Moin, du bist der Verein und du bist der Verein, sondern dort schon viel, viel länger über beide Vereine hinweg Energien gebündelt wurden und das Ganze zu Synergien, also zu einem etwas größeren zusammen vereinigt worden ist. Aber so wie es ist bei jeder Zusammenführung, bei jeder Heirat, war das nicht einfach und beide Vereine bringen einiges mit, zum Beispiel das vereinseigene Freibad und da kann man dann nur hoffen, dass in den jeweiligen Vertragswerken, dass es dort mit Sicherheit gab, das entsprechend festgehalten wurde, spielen auch viele Finanzen eine Rolle, vielleicht setzen wir uns da mal demnächst hin und klabüstern das in einem kleinen Gespräch auseinander, weil das vielleicht für den einen oder anderen auch von Interesse sein könnte, wenn man zwei konkurrierende Vereine hat, guckt man vielleicht mal so ein bisschen nach Gladbeck oder guckt auch ein bisschen nach Hamburg nach oben oder nach Hannover mit den Wasserfreunden und Hannover 96, könnte das Ganze eine kleine Blaupause vielleicht sein, in der man dann die Sachen zusammenführt. Und damit wir nicht bloß im Norden und im Westen bleiben, auch in München ist es vielleicht eine nicht ganz uninteressante Geschichte, die hier stattgefunden hat. Man muss sagen, das Team Bochum hat letztes Jahr zusammen 169 Punkte in der DJM-Teamwertung aufs Tableau gebracht und das bedeutet, letztes Jahr, wenn man das zusammenrechnet, Platz 16, da ist sicherlich noch der ein oder andere Sprung zu erwarten. Und Sprünge und Nachrichten gibt es auch in einem anderen Teil der Republik, nämlich in der brandenburgischen Landeshauptstadt in Potsdam. Dort findet aktuell das European Youth Camp statt und wenn alles richtig läuft, dann habe ich nach dieser Podcast-Aufnahme ein Interview mit Hannes Vitense. Dort unterhalten wir uns ein bisschen über dieses European Youth Camp, über die Idee, die Umsetzung und so weiter und so fort, das ihr jetzt hört. Wenn ihr jetzt gleich kein Interview hört, dann hat der Termin aus diversen Gründen nicht geklappt. Es war relativ spontan und dann gibt es nur eine kurze Pause und ihr hört gleich meine Stimme wieder. Aber drückt die Daumen, dass jetzt gleich Hannes Vitense hier im Swimcast-Poolhäuschen aufläuft. Da ist er, live aus Potsdam, aus der abendlichen Brandenburger Sonne, zugeschaltet, draußen im T-Shirt. Ich sage, hallo Hannes Vitense.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über den Grund deiner Reise nach Potsdam zu plaudern. Denn dort findet aktuell das European Youth Camp statt. Und bevor ich mich jetzt in amateurhaften Erklärungen versuche, erklär uns doch einmal, was ist das überhaupt, wo du da gerade unterwegs bist?
Das ist eine Initiative von jetzt insgesamt 10 europäischen Nationen, gemeinsam miteinander Training zu gestalten und voneinander zu profitieren, das heißt Know-how-Austausch und auf der anderen Seite zu schauen, wo stehen meine Athleten und Athletinnen im europäischen Vergleich.
Wie lange ist dieses Camp? Wie lange dauert das?
Insgesamt 8 Tage jetzt. Genau, von daher ausreichend Zeit, sich hier auszutauschen, als eben auch sich mit der europäischen Spitze im gemeinsamen Miteinander und Training zu messen.
Was muss ich mir denn vorstellen unter europäischer Spitze? Wer darf mitmachen? Was muss ich dafür leisten?
Na, erst einmal ging es darum, ein Interesse zu wecken bei europäischen Nationen. Das war jetzt recht groß. Von daher Sind 10 Nationen mit dabei, auch führende Nationen mit dabei, also die Briten sind mit dabei, Niederländer sind mit dabei, Franzosen sind mit dabei, also schon Nationen, die entsprechend gute Entwicklungen in Richtung europäischer und Weltspitze in den letzten Jahren haben leisten können und haben alle ein Interesse daran, sich entsprechend aufzustellen für die nächsten Jahre, denn bekanntlicherweise finden die Olympischen Spiele nicht auf europäischem Kontinent statt. Und da gilt es, sich zu rüsten.
Das stimmt. Den Heimvorteil hatten wir dieses Jahr. In 4 Jahren geht es dann nach Los Angeles. Wie lange plant ihr das im Voraus? Das ist mit Sicherheit nicht aus einer Sektlaune irgendwann im Sommer entstanden, weil du mit deinem Terminkalender nichts vorhattest. Wie lange seid ihr da schon dabei?
Naja, die Initiative oder das darüber nachdenken, was wir in Deutschland machen können, um uns entsprechend auf einem höheren Niveau zu bewegen oder eben zu gucken, wo wir mit unserem Know-how und unserer aktuellen Entwicklung tatsächlich stehen in Europa. Das hat begonnen vor 2,5 Jahren, darüber nachzudenken, was kann man tun. Und dann gab es schon mal so einen kleinen Pilotballon mit den Niederländern in Kooperation mit 2 Trainingslagern, in denen wir diese Gedanken dann weiterentwickelt haben, entsprechend uns auch zu öffnen für andere starke Nationen in Europa, weil wir auch festgestellt haben, dass der Austausch für alle sehr gewinnbringend war. Und die Vorstellung, eine sogenannte Win-Win-Win-Situation, also ein Win für die Föderation, ein Win für die Athleten, als eben auch für den Verband selber zu initiieren und die Trainer zu initiieren, ist da geboren worden. Und dann geht man in eine Vorbereitung. Und letztendlich haben wir dann ja viele Gespräche führen müssen und uns auch mal vorstellen müssen mit den Ideen. Und das, ja, ich würde jetzt mal sagen, ist dann vielleicht 1,5 Jahre her, sowas mit zu initiieren. Und dann kommen über die Monate immer mehr Partner mit dazu. Und so eine intensive Vorbereitung dann inhaltlich, die hat jetzt so in etwa vor 3 Monaten dann deutlich intensiviert worden und ist in den letzten Wochen dann natürlich mit wöchentlichen Meetings entsprechend nochmal stärker intensiviert worden, weil wir natürlich auch alle wollten, dass das inhaltlich hier ein Erfolg wird.
Welche Jahrgänge sind denn überhaupt vor Ort? Welche Jahrgänge betrifft das und wie viele Trainer und Sportler habt ihr jetzt dort in Potsdam versammelt?
Na, wir haben insgesamt 76 Sportler hier versammelt, circa 30 Trainer und Staff aus den unterschiedlichen Nationen. Und das ist so das Setup hier. Da gibt es die eine Nation, die ein paar mehr Leute mitgebracht hat, um das entsprechend gut absichern zu können, dass der Inhalt hier auch aufgearbeitet werden kann. Und andere sind entsprechend nur mit ihren Trainern hier angereist, ja.
Wie sieht der Alltag aus, den die Sportlerinnen oder ihr auch als Trainerinnen und Trainer dort vor Ort habt?
Ja, insgesamt ist das Programm extrem voll, das muss man sagen. Wir haben hier also einen Tagesablauf, der beginnt morgens früh um 6.15 Uhr mit dem Frühstück. Dann um 7 Uhr mit der Erwärmung, 7.30 Uhr geht es dann ins Wasser für 2 Stunden. Danach ist oftmals noch eine Nachbereitung, entweder im Kraftraum oder entsprechend mit Athletik- oder Lockerungsübungen. Dann geht es zum Mittagessen. Danach gibt es Schulungen. Wir haben also hier unterschiedliche Möglichkeiten geschaffen des Austausches. Wir haben also zum Beispiel ein Projekt für Safe Sport. Das meint nicht nur safe im Sport zu sein, also sicher im Sport zu sein, sondern auch eine sichere Atmosphäre und eine gute Atmosphäre für Leistung und Leistungsentwicklung zu schaffen. Darüber reden wir mit den Sportlern und Experten, die das hier anleiten für uns. Wir machen gemeinsame Yoga-Übungen, wir machen gemeinsame Athletik-Sessions zusammen mit Experten aus dem Ausland, hatten hier einen finnischen Experten in dem Bereich mit dabei, einfach auch mal so ein bisschen out of the box zu denken und zu schauen, ob wir vielleicht auch Ansätze finden, die wir in der Form so noch nicht gesehen haben, um zu gucken, wie unsere Athleten da aufgestellt sind und da einfach den Austausch zu suchen, ob wir diesen Ansatz weiter mit verfolgen wollen. Wir haben unterschiedliche universitäre Partner hier mitgehabt. Dann geht es sozusagen in den Nachmittagsbereich. Da ist dann wieder Erwärmung und dann für den einen oder anderen noch eine Nachbereitung oder eben ebenfalls wieder ein Kraft- oder ein Athletiktraining. Und dann ist man abends doch durchaus geschafft, weil die Intensität natürlich sehr, sehr hoch ist. Trotzdem geht es für uns Trainer dann weiter. Das heißt, wir machen hier abends noch Coaches Clinics, unterhalten uns also darüber, wie man im Nachwuchs- und Jugendbereich das Brustschwimmen, das Rückenschwimmen, das Delfinschwimmen, das Sprinten, aber eben auch das Langstreckenschwimmen oder das Lagenschwimmen aus der Sicht der leitenden Headcoaches hier ist. Und wir haben sechs Programme, die wir hier aufgebaut haben. Das Delfin-Programm leiten die Briten, das Rückenprogramm leiten die Deutschen mit Walter Bolognani. Das Brustprogramm ist durch Gerd Jansen, die Niederlande, angeleitet. Das Kraul-Kurzprogramm durch Eric Rebeur aus Frankreich. Das Langstreckenprogramm von Kevin Renshaw und Adam Baker von den Briten nochmal angeleitet. Und das Lagenprogramm von Neil Masrahi aus Israel. Und dann hat jeder 2, 3, 4 Co-Trainer, die das Ganze dokumentieren, die sich austauschen und aufbereiten. Und das besprechen wir abends in unseren Coaches-Sitzungen dann noch, um dann darauf folgend gleich die Coaches-Klinik entsprechend folgen zu lassen, sodass wir hier 12, 13 Stunden Tage haben mit doch recht wenig Pause. Aber wir wissen alle und hatten das auch vorher miteinander verabredet, dass das intensive Tage des Austausches sind. Auch für die Athleten, hier will sich natürlich keiner verstecken. Von daher, das ist so unser Tagesablauf hier.
Das klingt sehr, sehr packed, sehr voll. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich wollte gerade sagen, man kennt das ja vielleicht von so Seminaren oder Workshops, dass ganz viel auch im informellen Rahmen stattfindet, sprich abends beim Getränk oder beim Mittagessen, wo man sich dann austauscht und Meinung. So viel Luft scheint da gar nicht zu sein, sondern tatsächlich sehr, sehr durchstrukturiert, was vermutlich gut ist, um dort alle mitzunehmen. Wie sieht das aus mit den Sportlerinnen und Sportlern? Bleiben die in einer Gruppe oder rotieren die durch und so, dass sie über die 8 Tage hinweg mal alle 6 Schwerpunkte quasi durchlaufen? Wie habt ihr das aufgestellt?
Nein, wir haben das vorab hier bestimmt. Das heißt, hier gibt es dann klare Schwerpunkte. Die bleiben in ihren Gruppen als Brustschwimmer, wobei wir auch die Möglichkeit eingeräumt haben, dass es Wechsel geben kann. Natürlich nicht als Rotation. Das heißt, es gibt hier dann eine entsprechende Fokussierung auf eine Disziplin. Aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, im Wochenverlauf zu switchen. Aber eben nicht als festgelegtes Prinzip, sondern als Individuallösung, das ebenfalls offen möglich zu machen. Genau, und von daher haben wir hier die Möglichkeit, auch darauf dann reagieren zu können. Im Grunde genommen geht es aber hierum erstmal, sich insgesamt den doch sehr, sehr vielen neuen Einflüssen zu stellen. Und wenn wir dann noch durchwechseln würden, bin recht sicher, dann wäre die Überforderung da und dann wäre es immens. Und dann hätten wir vielleicht eher einen gegenteiligen Effekt. Und wir wollen doch hier mit viel Freude an der Entwicklung erst einmal einige Eindrücke vermitteln. Und das reicht ja noch aus.
In welchem Stand oder an welchem Punkt oder wo im Feld verorten sich denn die deutschen Athletinnen und Athleten?
Naja, man kann durchaus sagen, dass sich alle, die wir hier mitgenommen haben, sehr, sehr positiv präsentieren. Ja, das ist aber auch klar. In so einem Umfeld will man also nicht zurückstecken. Das heißt, alle sind hier doch wirklich mit enormem Eifer mit dabei. Und man kann durchaus sagen, dass wir in der einen oder anderen Disziplin vielleicht ein bisschen noch Aufholbedarf haben, aber das so sollte es ja auch sein. Ne? Neuer Input, neue Reize, neue Ideen. Es sind das eine, aber auch ein systematischer Ansatz, den wir hier erkennen können von einigen Nationen, die sich vielleicht mit der einen oder anderen Disziplin schon intensiv auseinandergesetzt haben. Und das wollen wir auch tun. Das machen wir auch in Aufbereitung und Vorbereitung mit unseren deutschen Trainern hier.
Welche Disziplin haben wir Nachholbedarf?
Wir haben grundsätzlich überall Nachholbedarf. Ja, aber es ist ja letztendlich ein Fass ohne Boden. Man kann sich immer weiterentwickeln. Das sind alles noch junge Athleten. Von daher kann ich nicht sagen, es fehlt jetzt daran oder daran, aber es ist schon so, dass zu erkennen ist, dass wir durchaus schneller kicken könnten. Ja, wir sehen schon auch deutlich, dass unsere Athleten durchaus technisch noch ein bisschen flexibler sein könnten. Aber um ehrlich zu sein, sehen wir das bei den anderen Nationen auch. Und das ist auf der einen Seite natürlich beruhigend, dass es eben nirgendwo perfekt ist und vielleicht auch nicht sein muss, sondern dass es einfach Potenziale gibt, an denen wir arbeiten können, und das tun wir.
Sie redet ihr auch also darüber, wie die Sportler im Verlauf zu entwickeln sind, also sprich mit 12, welche Inhalte vielleicht schon da sein sollten, welche nicht, wo da der Fokus liegen sollte, oder ist es wirklich eine strikte technische Analyse, wie Schwimmarten zu vermitteln sind?
Nein, also wir haben uns hier auch darüber unterhalten, welchen Anspruch wir haben sollten im Hinblick auf die Disziplin an sich. Und das, was wir hier dokumentieren in der Runde der Trainer, ist jetzt aufzubereiten für die nächste Coaches Clinic im Januar. Und dort ist jede Gruppe aufgefordert, 8 bis 12 Schlüsselelemente zu nennen, die für die Jugend- und Juniorenarbeit entscheidend ist aus ihrer Sicht. Und was wir hier auch in den Vorträgen schon gesehen haben, sind durchaus Ansätze, die wir jetzt von unserem deutschen Headcoach hier, dem Walter Bolognani, dann auch erfahren haben, dass das tatsächlich definierbar ist, also mit 12, 13, 14, 15 Jahren, welche Elemente sollten hier gefordert werden, wie schnell darf man durchaus sein. Aber wir befinden uns hier trotzdem auch auf dem Weg, hier und da Neuland zu betreten und das mal gemeinsam miteinander zu besprechen. Ziel ist es aber hier, Dinge aufzuarbeiten und als Diskussionsgrundlage in die Coaches Clinics im Januar mitzunehmen, uns und somit gemeinsam auf den Weg zu machen, welche Elemente aus unserer Sicht durchaus realisierbar sein sollten in einem gewissen Altersbereich, ja.
Jetzt ist es ja so, dass die Sportler und die Aktiven ja nicht 8 Tage in diesem hochintensiven Umfeld mit all der Trainingsintensität, die mit Sicherheit ungewohnt ist, gerade zu dem frühen Zeitpunkt der Saison, durchballern können und auch gar nicht sollen. Sprich, was habt ihr an Rahmenprogramm auch geplant, um die Mannschaften vielleicht zusammenzubringen?
Naja, wir haben zum einen dieses Projekt Safe Sport, ja, wo die Captains der einzelnen Nationen zusammenkommen und miteinander ins Gespräch kommen, Aufgaben bekommen, die sie über die Woche zu bewältigen haben und dann auch vorstellen müssen. Ja, das ist die nächste Runde am Freitag. Da geht es darum, welche Stärken bringen die Sportler mit. Als ein Beispiel, darüber sollen sie sich innerhalb der einzelnen Teams Gedanken machen und das dann aufarbeiten und präsentieren. Am Freitag, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was ist eine Atmosphäre, in der ich mich optimal auf meine Ziele vorbereiten kann, weil welches Setup brauche ich, sowohl in meinem Umfeld als eben auch in meiner Trainingsgruppe oder eben auch von meinem Trainer. Und das Gleiche eben aber auch aus Trainerperspektive. Da ist also viel Austausch miteinander möglich. Wir sehen auch hier, dass gerade bei den Mittagessen oder Abendessen sich die Sportler gut durchmixen. Also da ist schon eine entspannte und auch sehr, sehr positive Atmosphäre da. Und wir haben natürlich auch 2 Ausflüge geplant. Wir waren jetzt hier in Babelsberg im Filmpark und wir gehen jetzt morgen auf einen gemeinsamen Bootstrip hier in Potsdam. Da ist man ja auf engem Raum zusammen. Da ist Austausch gefragt und genau, um das zu fördern, haben wir das entsprechend so geplant.
Einmal auf der Havel auf dem Wasser statt nur durch das Wasser zu schwimmen, ist ja auch nett.
So sieht's aus.
Habt ihr noch was Schönes zum Abschluss geplant? Irgendwie ein Abschlusswettkampf, so ein Highlight oder wie geht das ganze Camp zu Ende?
Na, wir wollen einen kleinen Mannschaftswettkampf machen, wo wir die Teams entsprechend aufteilen und dann auch nochmal ein paar Staffeln zu initiieren, länderübergreifend logischerweise. Genau, um einfach sie nochmal gegeneinander und miteinander racen zu lassen. Und dann ist am Sonntag Abschlusszeremonie und dann geht jeder Nation mit hoffentlich einer ganzen Menge Hausaufgaben und neuen Eindrücken in die noch junge Saison hinein, ja.
Das klingt auf jeden Fall so nach wahnsinnig, wahnsinnig viel Input. Du hast 2 Sachen angesprochen. Zum einen, im Januar ist nochmal eine Coaches-Klinik geplant. Habt ihr auch vor dieses, also vermutlich nicht in der Masse, aber ist so ein gemeinsamer Wettkampfhöhepunkt im Dezember nochmal angedacht oder generell auf dem Weg dann Richtung Sommer-Highlights?
Genau, wir treffen uns zu einem Mannschaftswettkampf nochmal in Rotterdam. Dort wird auch Deutschland wieder ein Team hinschicken. Dort geht es dann als Mannschaftswettkampf um eine gemeinsam ausgelobte Trophäe, ja, die wir über die letzten 2 Jahre ja schon entsprechend haben ausschwimmen können. Und das werden wir in diesem Jahr wieder machen. Ja, das ist immer hoch motivierend und letztendlich auch von den Resultaten, das muss man so sagen, oftmals durchaus überraschend stark, weil es eben ja aus dem Trainingsprozess heraus passiert. Aber das zeigt eben, wenn man als deutsche Mannschaft auch um so eine Trophäe kämpft und sich in der Einzelwertung nach vorne schwimmen kann, die ebenfalls dort geehrt wird, dann ist das eine hochmotivierende Sache am Ende des Jahres, sich nochmal zu zeigen in der Nationalmannschaft. Und dann geht es auch schon in Richtung Qualifikationsevent, ja.
Das ist ja auch etwas, was bei den Junioren-Europameisterschaften zu sehen war, das starke deutsche Team, das da vor allen Dingen durch Zusammenhalt überzeugt hat. Und es ist schön, dass das hier in Potsdam seine Fortsetzung findet und auch international offensichtlich Anklang in diesem Austausch Hannes, hinter dir ist es jetzt sehr, sehr dunkel geworden in der letzten Viertelstunde und ich möchte nicht, dass du dir einen Schnupfen holst in deinem T-Shirt. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast und wünsche euch noch gutes Gelingen in den kommenden 3 Tagen und dass viele Freundschaften nicht nur unter den Aktiven, sondern auch unter euch Trainerinnen und Trainern entstehen. Danke dir.
Danke dir und ja, schauen wir mal, was draus wird. Wir sind gespannt.
Und da sind wir wieder zurück im Swimcast-Studio. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, wenn es denn stattgefunden hat. Wie gesagt, war nicht so ganz abzusehen, ob es jetzt stattfindet oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. In Potsdam gab es das European Youth Camp. Und wir machen weiter mit einem Blick in die Wettkampfbecken der Welt und der Republik. Und so wie die Masters DMS vielleicht den Auftakt zur Saison 24-25 für die älteren Semester darstellte, so stellt der Weltcup auf jeden Fall den Saisonauftakt für die internationale Schwimmelite dar. Und das ist so ein bisschen wie der erste Spieltag in der Champions League beim Fußball. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Alle haben sich neu aufgestellt. Die Sommerpause, vielleicht kommt man mit etwas Übergewicht dort wieder heraus. Das Training ist noch nicht so richtig angefangen. Der Fitnesszustand noch nicht so ganz da. Es gibt ja durchaus diverse Stars, die sich während der Saison fit spielen oder jetzt hier bei den Schwimmerinnen und Schwimmern während der Saison fit schwimmen. Und so ist es auch immer ganz interessant zu sehen, wer denn eigentlich von den Sternchen, von den internationalen Top-Athletinnen und Athleten in der Lage ist, auch während der Saison schnell zu schwimmen und wer hat da richtig Probleme und kann eigentlich nur zum Saisonhöhepunkt schnell schwimmen. So klassische Kandidaten, die auch in der Saison immer gut sind für neue Top-Zeiten, sind Siobhan Hoy, Kaylee McKeon, Isabel Gose, Angie Köhler, Thomas Tschekhon, Luca Nick-Armbruster, um so ein paar aus dem internationalen und deutschen Bereich zu nennen. Für die Höhepunkte gibt es da ganz andere Namen. Es ist eine Benedetta Pilato immer ganz vorne mit dabei, ein Sanlé Pan, ein Adam Peaty, ein Leon Marchand, für mich auch aus deutschem Bereich, ein Lukas Matzerath, der zum Höhepunkt immer abliefert und in der Saison so ein paar kleinere, einfach da nicht rankommt. Was auch völlig fein ist, gar keine Bewertung an der Stelle. Und so war es jetzt auch hier, so war der Stop in Shanghai der erste durchaus mit den Überraschungen gesegnet, denn von all diesen großen Duellen auch über 5, 6, 7 Sportler hinweg war am Ende im Wettkampfbecken relativ wenig zu sehen. So ehrlich muss man sein, ohne dass die Wettkampfveranstaltung an sich langweilig oder arm an Highlights gewesen wäre. Und allen voran sorgte für eines dieser Highlights Kaylee McKeon, die über die 50 Meter Rücken den Wettbewerb gewinnen konnte. Das erste von vielen erwarteten Duellen gegen Regan Smith konnte die Australierin schon mal für sich gewinnen. Und das sollte auch das letzte gewesen sein, denn nach diesem 50 Meter Rückensieg am ersten Tag verließ sie die Tour wegen gesundheitlicher Probleme, hatte ja schon gesagt, dass sie auf die Kurzbahn-WM verzichten wird wegen mentaler Probleme und hat jetzt hier auch beim Weltcup gesagt, obwohl sie eine derjenigen war, die alle, eine von 12, die alle 3 Stationen mitmachen sollte, ey, ich fahre nach Hause, das ist hier mir alles zu tough und zu viel. Und da sieht man auch tatsächlich, was diese Belastung und was dieser Stress machen kann, nach den Olympischen Spielen weiter zu trainieren, jetzt hier den Weltcup. Und das sind 3 Stationen, das sind 3 Wochen unterwegs, also vermutlich eher 3,5, 4 Wochen. Und für die meisten wird es dann auch vom November, also kann ich mir kaum vorstellen, dass da jemand wieder zurückfliegt nach Australien oder in die USA, sondern sich dann direkt nach Europa weiter absetzt, um sich auf die Kurzbahn-WM in Budapest vorzubereiten. Also das ist nicht so ganz einfach. Die Absage von Kaylee bedeutet jetzt aber, dass es heißt bahnfrei für Regan Smith, für die amerikanische Rückenspezialistin, die dann gleich auch die 100 und die 200 Meter Rücken gewann und sich mit Sicherheit schon auf das doppelte Rücken-Triple, sprich den Sieg auf allen 3 Stationen, freuen darf. Das könnte gleichzeitig auch den Weltcup-Gesamtsieg für sie bedeuten, denn da geht es ja darum, einfach so viele Siege wie möglich einzufahren und dabei auch noch so schnell wie möglich zu sein. Und damit wäre wieder eine Rückenschwimmerin nach Kaylee McKeon im letzten Jahr, die sich ganz oben die Krone aufsetzen dürfte als Weltcup-Gesamtsiegerin. Und was ein bisschen unterging in diesen Ergebnissen in Shanghai, ist die 100 Meter Rückenzeit von Regan Smith. Denn das war in 54,89 Sekunden nicht einfach irgendetwas so dahingeschwommen, damit ich vielleicht gewinne, sondern das wäre noch vor wenigen Wochen neuer Weltrekord gewesen, beziehungsweise die Einstellung des Weltrekordes. Es ist die zweitschnellste Rückenzeit jemals, die Amerikanerin hier geschwommen ist. Belegt damit zeitgleich den zweiten Platz mit Minna Atherton aus dem Jahr 2009, der ehemaligen Weltrekordhalterin. Und jetzt wird's noch wilder. Nachdem sich Kelly McKean hier an die Spitze gesetzt hatte, wurde aus diesem Duo auf dem zweiten Platz am gleichen Wochenende ein Trio. Denn erst zu dritt macht so eine Party eigentlich richtig Spaß, dachte sich Gretchen Walsh in den USA und schwamm am selben Wochenende beim Dual Meet von die ihren Virginia Cardinals auch die 100 Meter Rücken auf der 25 Meter Bahn in 54,89 Sekunden. Also haben wir jetzt eine schnellste Rückenschwimmerin aller Zeiten und drei Rückenschwimmerinnen, die in einem imaginären Wettkampf gegen schwimmende Aliens ihren Platz ausschwimmen dürften, also als zweitschnellste hier nominiert werden würden. Erstaunlich fand ich noch, was Regan am Ende des Weltcups gesagt hat, denn dort sprach sie im Beckenrand-Interview davon, nachdem die 200 Meter Rücken und wirklich der letzte Start rum war: Ey, ich habe an diesem Wochenende nicht eine einzige Wende wirklich getroffen, so wie ich mir das vorstelle und so wie ich mir das in meiner, so wie ich das gerne hätte. Und das illustriert auch schon ziemlich gut, welche Probleme die Amerikaner eigentlich haben, wenn es dann mal auf die Kurzbahn geht. Denn wir machen einen kurzen Abstecher nach Amerika zum Dual Meet Format. Das ist ein Format, das gibt es dort schon ewiglich, kurzes, knackiges Ding, wo zwei Universitätsmannschaften gegeneinander antreten, Club gegen Club in den USA und dann um Punkte kämpfen. So ein bisschen, ist so ein bisschen wie eine, so ähnlich wie DMS, nur nicht, dass sechs Teams oder acht Teams oder vier gegeneinander antreten, sondern zwei gegen zwei mit ihren Schwimmerinnen und Schwimmern. Die Trainer machen vorher das Wettkampfprogramm klar und dann geht's ins Becken. Und in der Regel finden diese Wettbewerbe auf der Yardsbahn statt. Yards kann man sich vorstellen, ist ungefähr ein Zehntel kürzer als die 25-Meter-Bahn, also 22,5 Meter. Und das macht's einfach irre schwer, irgendwelche Rückschlüsse auf eine Kurzbahn zu schließen. Und die Virginia Cardinals haben das jetzt hier mal anders gemacht, unter anderem ja mit Gretchen Walsh im Team, gewannen schon in den letzten 4 Jahren die NCAA-Meisterschaften, haben also eine unfassbar starke Damenmannschaft und haben sich jetzt hier das Team aus Florida eingeladen und haben sich darauf geeinigt, ey, wir machen unseren Wettbewerb mal auf der 25-Meter-Bahn und das sollte sich lohnen. Denn angeführt von Gretchen Walsh, der Weltrekordhalterin über die 100 Meter Delfin auf der Langbahn, gab es hier ein wahres Feuerwerk. Innerhalb von einer Stunde schwamm Gretchen nämlich insgesamt 3 US-Rekorde über die 50 Rücken, über die 50 Freistil und über die 100 Meter Rücken. War noch nie eine Amerikanerin auf der Kurzbahn schneller als Gretchen hier an diesem Wochenende. Und kann man sich so ungefähr vorstellen, in einer Stunde 3-mal Nationalrekord zu schwimmen, das ist schon gar nicht so schlecht. Also das kann man sich mal irgendwo oben auf den Briefkopf draufdrucken. Und als wäre das noch nicht genug, gab es am Ende des Meetings noch ein Time Trial über die 100 Meter Lagen. Und da hat Gretchen gezeigt, wie vielseitig sie eigentlich ist. Denn die 4 Bahnen, eine Delfin, eine Rücken, eine Brust, eine Kraul, absolvierte sie in 55,98 Sekunden und wurde damit zur ersten Frau, die unter der 56-Sekunden-Marke über diese 100 Lagen blieb. Das hätten $10.000 in Shanghai für den Weltrekord sein können. Also unfassbar schnell. Absolute Wahnsinnsleistung. Das ist dann etwas, wozu man, glaube ich, dann aufwacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ob das Samstag oder Sonntagmorgen war. Ist auch völlig egal. Kann man sich im Video nochmal angucken, dieser Weltrekord. Das ist schon irre beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Eleganz sie von Schwimmart zu Schwimmart gleitet, übergeht. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auch wenn das dort sehr leicht aussieht, ist ja meistens so, wenn die Dinge sehr leicht aussehen, dann sind sie sehr anspruchsvoll. Immense Tauchphasen, die ganzen Rhythmuswechsel, die da drin sind, das ist nicht so einfach und mal eben so gemacht. Unklar ist im weitesten Sinne noch, ob der Weltrekord auch wirklich zählt. Dafür muss das Becken den World Aquatics Richtlinien entsprechen. Ja, wenn man da heute mal auf den ersten Stop in Korea geguckt hat beim Weltcup, da war dieser Weltrekord zumindest schon als, oder da war diese Zeit von Gretchen schon als Weltrekord geführt, scheint also erstmal soweit das Approval da zu sein. Das geht auch nicht immer so schnell, das kann durchaus mal Wochen oder Monate dauern. Was sagt uns dieses Dual Meet noch? Es zeigt unter anderem auf, was so an Niveau fehlt, weil die US-Athletinnen in der Regel die Kurzbahn meiden und damit auch alle Internationals, die dort in den USA schwimmen. Also kann man zum Beispiel an einen Lian Marchand denken, da kann man auch an einen, jetzt gehen mir die Beispiele aus, an einen Hubert Kosch denken, der bei Bob Bowman trainiert, da kann man an eine Kim Herkle denken, an all die Deutschen, an Julia Mozinski und so weiter und so fort, die dort am College trainieren. Katie Ledecky, auch so ein ganz klassisches Beispiel, die ja erst beim Weltcup vor 2 Jahren dann mal auf die 25-Meter-Bahn ging und prompt Weltrekorde aufstellte. Naja, also da fehlt richtig was. Und was die Amerikaner endlich begreifen müssen, ist, dass das College-Swimming auf der 25-Meter-Bahn so viel mehr Aufmerksamkeit kriegen würde, wenn sie das denn nur umsetzen würden. Unter anderem ein Thema, über das wir nächste Woche im Podcast mal sprechen werden. Zurück nach Shanghai damit, denn in der Weltcup-Gesamtwertung bei den Frauen führt Kate Douglas im Moment mit 0,1 Punkten Vorsprung vor Regan Smith. Und Kate Douglas kann man so völlig zu Recht als die Zehnkämpferin im Frauenschwimmen bezeichnen. Die kann einfach alles. Gewann die 50 Delfin mit einer Zeit, die nur 16 Hundertstel über dem Weltrekord liegt, gewann die 200 Brust in 2:15:96, 4 Sekunden vor dem Rest des Feldes und gewann die 100 Meter Lagen hier in Shanghai in 56:99, was US-Rekord war, zumindest für eine Nacht, bis Gretchen Walsh in Virginia ins Wasser sprang. Jetzt haben wir den ersten Tag in Korea auch schon gesehen, in Incheon. Und dort gewann Kate Douglas ebenfalls die 100 Meter Lagen, gewann letzte Woche auch die 200 Meter Lagen und hat sich vorgenommen, die 200 Meter Brust habe ich zwar gewonnen und habe das Feld schon dominiert und mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, reicht mir nicht, ich möchte mehr. Und schwimmt in Incheon in Korea am ersten Abend direkt einen Weltrekord über die 200 Meter Brust. 2:14, jetzt habe ich mir die Zeit hier gar nicht rausgeschrieben, weil ich dilettantisch in der Vorbereitung bin. 2:14 irgendwas war das, die sie dort geschwommen ist. Allen voran mit ganz überragenden Tauchphasen. Wenn ihr euch das Rennen nochmal anguckt, dann fällt es wirklich extrem auf, was für intensive, schnelle Tauchphasen Kate Douglas hier hat. Nimmt damit Rebecca Soney aus dem Jahr 2009 den Weltrekord ab und da muss man sagen, das ist jetzt schon fast einer der letzten Supersuit-Weltrekorde, die hier fallen. Und dann 15 Jahre später ist schon echt eine Hausnummer. Das sind einige Schwimmgenerationen, die da dazwischen liegen, bis Kate Douglas jetzt hier in 2:14:16, gerade aufgemacht, das Protokoll, das Beckenwand erreicht hat nach den 8 Bahnen. Das ist echt krass. Diese Wunderanzüge verschwinden also so nach und nach aus den besten Listen. Mal gucken, wann Paul Biedermann hier das Zeitliche wird segnen müssen. Schwimmerisch auch ganz gut, wenn man, ich möchte nicht kritisieren, bei einem Weltrekord ist mir das eigentlich echt zu doof. Irrer Beinschlag, sie kommt in eine extrem gute Gleitphase. Beim Armzug vielleicht noch, wenn man mal nach links und rechts guckt, ein paar Mängel dabei. Ist aber auf der Kurzbahn gar nicht so entscheidend, wenn wir bei den Männern gleich nochmal sehen. Gratulationen auch an der Stelle dann von Lilly King, von der Grand Dame des Brustschwimmens im US-amerikanischen Schwimmsport, die das mit den Worten kommentierte, about damn time. Es wurde verdammt nochmal Zeit. Also das war abzusehen, dass sie hier offensichtlich den Weltrekord brechen wird. Ja, und das bringt Kate Douglas jetzt erstmal wieder nach vorne in der Weltcup-Gesamtwertung. Wertung ist ja relativ einfach eigentlich. Die erzielten World Aquatics Punkte werden durch 100 geteilt, also für Kate Douglas bedeuten das jetzt hier nach 1009 Punkten sind das also 10 Punkte plus 10 Punkte für den ersten Platz, heißt also 20 Punkte gab es für dieses Rennen. Die besten 3 je Stop kommen rein, das heißt, du kannst maximal pro Station 60 Punkte einschwimmen. Ja, plus ein bisschen Geld, dann landen noch $10.000 mehr auf dem Konto. Das wird sich auch Noe Ponte gedacht haben, der den ersten Weltrekord in dieser Weltcup-Serie aufstellte. In Shanghai hieß es, neue globale Bestmarke über die 50 Delfin, 21,67 Sekunden Arbeit bedeuten $10.000 reicher. Das ist ein ziemlich ordentlicher Stundenlohn, wo sich so ein oder andere Fußballer auch neidisch rübergucken wird ins Schwimmbecken. Das sind fantastische Zahlen, die da kommen, wenn man das fantasymäßig ein bisschen nach oben skaliert. Löst damit Sebastian Schabo und Nicolas Santos ab, der älteste, ich glaube, Weltmeister und auch der älteste Weltrekordhalter aller Zeiten war. Wichtig eigentlich hier bei Noi Ponti 21.67 ist eine Vorlaufzeit und im Finale zeigt er, dass das keine Eintagsfliege war. 21,68 war er nur eine Sekunde, eine Hundertstel langsamer. War ebenfalls siegreich über die 100 Meter Delfin im ersten und im zweiten Stopp. Und jetzt im zweiten Stopp sah man auch, da war er auf Weltrekordkurs von Caleb Dressel auf den ersten 50 Metern. Das mit ihm noch zu rechnen sein wird. Nicht nur auf der Kurzbahn bei der WM in Budapest, sondern dann auch später auf der langen Bahn Richtung WM Shanghai 2025. Also Noi Ponti, der Schweizer, ein Name, den man sich merken muss. Man sah nämlich ganz deutlich, warum Dressel während seiner ESL-Saison und in den Jahren 2019 bis 2022, 2023 schier unschlagbar war. Denn was Noi Ponti, der mit Abstand einer oder der mit einer der besten Unterwasserathleten ist in diesem Weltcupfeld, verliert nach der 50-Meter-Wende auf die Weltrekordlinie von Dressel, das ist schon wirklich erstaunlich. Also das sind locker flockig eine Armlänge bis fast eine halbe Körperlänge, die da verloren geht. Das ist wirklich beeindruckend, was Dressel damals geleistet hat. Soll jetzt gar nichts wegnehmen von Nois Leistungen, denn der war auch über die 100 Meter Lagen einer der Hauptdarsteller zusammen mit dem französischen Wunderkind Lyon Marchand. Und der scheint auf dieser Weltcup-Tour durchaus schlagbar. Klar, da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Der hat jetzt hier seine Olympiameriten gemacht, hat mit Sicherheit den ein oder anderen Fernsehauftritt und Urlaubsauftritt absolviert. Und man sieht deutlich, dass er noch nicht wieder voll in Form ist. Lyon Marchand und Noi Ponti trennten bei dieser ersten Weltcup-Station nur eine Hundertstel nach 100 lang. 50,65 versus 50,66 und Noi holt auf der letzten Bahn zwei Zehntel auf den Vorsprung von Lyon auf. Das ist schon wirklich ein spannendes Rennen, das sich in Incheon nochmal etwas verschärfte. Dazu kommen wir gleich. Aber was mir wichtig ist, Lyon konterte gleichzeitig dann die 100 Meter Lagen mit einem World Cup Rekord über die 200 Lagen. Da scheint aber auch der Weltrekord echt noch eine ganze Ecke weg zu sein von Ryan Lochte. Verzichtet auf die 100 Kraul, schwimmt als Sechster ins 200 Brustfinale, wird dort in Anführungsstrichen nur Vierter, 2:02:99. Da müsste eigentlich noch einiges drin sein, wenn man so seine Brustleistungen kennt. Um aber dann am Ende die 400 Meter Lagen in 4:00:03 zu gewinnen. Atmet sehr, sehr schwer an der Wand mit einer Legende, mit der Kappe einer Legende, nämlich mit der von Caleb Dressel, wo sich beide auf Social Media gegenseitige Anerkennung zuwarfen. Sprich, Lyon Marchand holt denkbar knapp hier das Lagentrippel auf dem ersten Weltcup-Stopp und führt damit aber relativ komfortabel in der Weltcup-Wertung, weil die Leistungen immer noch überragend sind. Ziel für ihn mit Sicherheit die Kurzbahn-WM, da bleibt dann auch noch ein bisschen Zeit zum Üben. Und Noi Ponti und Lyon Marchand werden noch richtig Spaß machen, denn die duellieren sich auch in Incheon, jetzt hier in Korea, über die 100 Meter Lagen zusammen mit Thomas Chekon. Und bei alle drei waren quer über das Feld verteilt, Bahn 1, Bahn 4, Bahn 8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Lyon und Noi gewinnen zeitgleich in 51,00 Sekunden, sind also etwas langsamer als noch vor 7 Tagen. Und während Lyon versucht, seine Stärken unter Wasser auszuspielen, sind die anderen im Schwimmen durch aktuell etwas schneller. Lyon ist mit der über die 50, über die letzte Kraulbahn am längsten unter Wasser bleibt, mit einem kleinen Vorsprung auch nach vorne kommt und dann denkt man so, ja okay, schwimmt er jetzt heim und wird als erster anschlagen? Nein, wird er nicht. Die Noi, wie gesagt, holt noch auf, zeitgleich, und auch Thomas Chekon macht das Rennen hinten raus nochmal richtig, richtig knapp. Also das werden noch spannende Duelle, die uns da über die kommenden 2 Wochenenden erwarten. Was bleibt noch zu erzählen? Von den Internationals, Quinn Haiyang gewinnt die 100 Meter Brust mit beeindruckender Schlussbahn. Beide Chinesen, Ya Yun Sun, auch im Finale mit unter 15 Sekunden auf den letzten 25 Metern. Der Rest des Feldes mindestens 15,3. Und habe ich dann immer so ein bisschen Zweifel, wenn das hinten raus so schnell ist. Das muss ich tragischerweise sagen. Quinn gewinnt über die 50 Meter Brust, wird Zweiter über die 200 Meter Brust hinter dem Australier Joshua Yong, der mit 25 Hundertstel Vorsprung gewinnt. Aber interessant für mich hier eigentlich, dass Haiyang sich auch in Incheon, also in Korea, über die 100 Meter Brust Ilya Shimanovich geschlagen geben muss. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Wenden ausschlaggebend sind. Es ist Kurzbahn. Das muss man sich immer noch mal vor Augen halten. Es ist ein anderer Schnack als auf der Langbahn. Letztes Jahr, Quinn Haiyang auf der Langbahn, nicht schlagbar über die 3 Bruststrecken. Hatte dann am Ende in Paris auch nicht ganz so viel zu sagen, aber es ist, wie es ist. Quinn Ha Yang nicht schlagbar letztes Jahr auf der Langbahn. Dieses Jahr auf der Kurzbahn sieht man die Stärken von Ilya Szymanowicz, der mit unfassbarer Explosivität aus dem Start, aus den Wänden abstößen, schon Adam Peaty in der ESL das Leben schwer macht und jetzt auch hier dem chinesischen Brustschwimmphänomen auf die Pelle rückt. Sprich, Quinn Ha Yang ist mit Peaty ähnlichen Problemen bei den Wänden unterwegs. Beide, Peaty und Ha Yang, auch mit Sicherheit einige der einer oder die muskulösesten Schwimmer im Feld. Ganz anders sieht das aus für Marius Kusch. Während die starken, muskelbepackten, breiten Athleten echt Probleme haben, ihren Körper schnell um die Achse zu drehen, sieht das bei Marius ganz anders aus, der nämlich beim ersten Stopp in Shanghai gleich mal mit 2 Bronzemedaillen im Koffer weiterfliegt nach Korea. Der alte Mann in Anführungsstrichen hat's also noch drauf. Vor allen Dingen ein extrem hohes Starttempo bringen ihn zu dieser Bronzemedaille. Über die 50 frei 21.09, über die 50 Delfin 22.26. Und jetzt war Marius auch über die 50 Meter Brust hier in Korea am Start gewesen und belegt dort mit nur einer Hundertstel Rückstand den 4. Platz in 21,10 Sekunden. Also exakt auch diese eine Hundertstel langsamer als noch in Shanghai. Und da sieht man aber auch, dass er nach der Wende die mit Abstand längste Tauchphase des gesamten Feldes hat. Nicht etwa, weil er nicht schwimmen kann, sondern weil er da so schnell ist. Er kommt mit einem kleinen Vorsprung nach oben und hat dann Problem ist vielleicht zu viel gesagt, aber die anderen überholen ihn dann auf dem Weg in die Wand. So ein bisschen wie Leon Marchand. 50 Rücken, 5. Platz, 23,30. Schwimmt in allen drei Starts über die 50 Graue, über die 50 Delfin und die 50 Meter Rücken unter der Qualifikationszeit für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Und das weckt mit Sicherheit Hoffnung für die Kurzbahn, für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, denn dort findet die Qualifikation für die Kurzbahn-WM statt, wenn du zum DSV-Kader gehören möchtest. Und dort werden die zwei Punktbesten, die Sportler mit den beiden punktbesten Leistungen nominiert für die Kurzbahn-WM in Budapest. Auf diesen Zug möchte Marius mit aufspringen, hat er doch jetzt diese Woche verkündet, dass es noch zum 31.12.2024 zu seinem Karriereende kommen wird. Und so können wir nur hoffen und die Auftritte noch ein bisschen genießen von einem wirklich sehr erfolgreichen und allgedienten DSV-Star, der jetzt in Korea und in Singapur noch auf den Startblock steigen wird. Aber dieses Wochenende steht Korea auf dem Plan. Incheon, die koreanischen Kraul-Spezialisten treffen unter anderem auf Rafael Miroslav, der sich dem Weltcup-Tross anschließt. 50, 100, 200 Meter Freistil stehen für ihn auf dem Programm. Wir werden die Duelle ein bisschen weiter beobachten. Die Chinesen, wie schlagen die sich jetzt eigentlich ohne den krassen Heimvorteil aus Shanghai? Quanting Tang, Quinn Ha Yang, Pan San Lee. Wie sieht das bei denen jetzt eigentlich aus, wenn es nicht mehr die ganz heimischen Gefilde sind? Man darf wohl schon mal festhalten, nach Berichten von SwimSwam, das Hotel für die Athleten, das offizielle Athletenhotel, soll wohl eine absolute Katastrophe sein, ohne Warmwasser, mit Schimmel an den Wänden, sodass die 11 noch verbleibenden gefeaturten Athleten nach dem Ausscheiden von Kayleigh McKeon schon in ein anderes Hotel verfrachtet oder transportiert worden sind. Die Wettbewerbe gibt es wieder live auf Eurovision Sport zu sehen. Kann ich nur empfehlen. 12.30 Uhr die Finals. Macht euch den Second Screen an auf Arbeit. Nehmt euch Samstag die 1,5 Stunden Zeit. Das ist gute Unterhaltung. Sicherlich deutlich bessere Hotels als in Incheon gab es in den heimischen Gefilden, auch in den deutschen Landen, wo es sportlich highlightmäßig etwas dünner war, aber es wurde emotional sehr, sehr spannend. Denn in Berlin gab es die Neukölln Trophy und beim Namen Neukölln klingelt es ein bisschen, da schwimmt der ein oder andere Olympiastarter, Angelina Köhler dabei, Ole Braunschweig, Malte Braunschweig, Nele Schulze, Leonie Kullmann und aus Magdeburg war extra Isabel Gose angereist für eine Autogrammstunde oben auf der Tribüne der SSE. Und wie man den Bildern entnehmen durfte, war es eine wahnsinnig lange Schlange an Schwimmbegeisterten, die sich dort ihr Autogramm auf das Poolkick, auf die Pedals, auf die Badekappe, auf die Autogrammkarte abholen wollten. Und das ist wirklich schön zu sehen, weil es ist der verdiente Lohn und die verdiente Anerkennung, die all diesen Olympia-internationalen Medaillengewinnern, Athleten, Starterinnen und Startern zuteil wird. Das ist mal dickes Lob an die Vereine, die das organisieren, das auf die Beine stellen und die Idole so nahbar machen und anfassbar und dafür sorgen, dass es wirklich Idole, Vorbilder sind, die Personen, denen man nacheifern möchte, sind ja auch alles kann über keinen was Schlechtes sagen. Dann gab es noch einige Gastspiele. Angie Köhler war in Warendorf unter anderem Wasser unterwegs und die ist generell wohl, so darf man vermuten, schon deutlich länger im Wasser unterwegs, als es ihre Postings auf Instagram suggerieren, denn dort war der Urlaubsstream mit all den Tauchfotos noch deutlich länger erhalten, als der, glaube ich, tatsächlich gedauert hat. Also Angie dürfte ziemlich fit zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal reisen, ist jetzt auch in Erzurum im Höhentrainingslager mit der Berliner Truppe zusammen mit einigen Essener Sportlerinnen und Sportlern. Aus Heidelberg waren Noel Bengler und Lena Ludwig in Reutlingen zu einem schwimmerischen Gastspiel zu Besuch. Auch das natürlich schön, wenn die Nachwuchsathleten dort mit anderen Nachwuchsathleten ins Wasser hüpfen und dort mal zeigen, ey, okay, wie sieht's denn aus, wenn wir mal trainieren als J-Junioren-Europameisterin oder als Teilnehmerin bei den Junioren-Europameisterschaften? Als mehrfache DJM-Medaillengewinnerin. Was macht ihr denn anders, so wie es vielleicht das Mindset? Und wo kommen beide her, Noel und Lena? Überleitung aus der Hölle. Ich weiß, die kommen beide ursprünglich mal aus Bayern, nämlich aus Regensburg für Noel und aus Aschaffenburg für Lena. Und in Bayern gab es im Wettkampfbecken bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften einige schnelle Zeiten. Wo ansonsten eher so die namhaften Abmeldungen regierten, war es in Bayreuth richtig, richtig flott. Und als Beispiel dient hier vielleicht die 400 Freistil weiblich im Jahrgang 2010. Denn dort sieht die Bestenliste im Moment ziemlich eng aus und lässt einem ein wenig das Wasser im Mund zusammenlaufen auf das, was da im Laufe der Saison vielleicht noch kommt. Da ist es Marina Meyer-Krietenbrink, die mit 4,29 in Oberhausen im September richtig schnell gewesen ist und die Bestenliste auf der Kurzbahn aktuell anführt. Generell im September in Oberhausen war der Essener Nachwuchs schon in ganz schöner Frühform unterwegs. Theodor Bücher im Jahrgang 2011 unter anderem 2,12 über die 200 Meter Lagen geschwommen, weit, weit jenseits von der Konkurrenz und nur in Anführungsstrichen vielleicht 3 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord geblieben. Auf Platz 2 für den SC Magdeburg Lotta Adam, die letztes Jahr DJM Silber über die 1500 Freistil gewann und da so ein bisschen den Durchbruch für ihren Trainingsfleiß feierte. Auf Platz 3 Hanna Mitterer, 4,29,89, knapp vor Lisa Barth, ebenfalls der Magdeburgerin, die die Top 4 voll machen und alle 4 unter 4 Minuten 30 geblieben sind. Hanna Mitterer spielte letztes Jahr noch gar keine Rolle über die 400 Meter Freistil, über die etwas längeren Strecken. Jetzt in München in der Trainingsgruppe von Olaf Bünde bzw. in den unteren Trainingsgruppen dort unterwegs. Auf Platz 5 aktuell, nur 3 Zehntel dahinter Lilly Zastro von den vielseitigen Spandauer Wasserfreunden. Auf Platz 6 Nika Bengler, jetzt hier in Bayreuth in 4,30,35, reiht sie sich auch ein in dieses illustre Feld der schnellen Freistil-Schwimmerinnen und Valerie Brissischer aus Frankfurt ist noch mit einer Zeit aus dem Februar gelistet, 4,31,11, sodass wir hier die Top 7 nur 2 Sekunden auseinander haben. Das verspricht Spannung für die kommenden Monate. Ebenfalls im Nachwuchsalter unterwegs war Simon Brugger, der Goldmedaillengewinner über die 400-1500 Freistil Silber, über die 800 Meter Freistil von den gastgebenden Bayreuthern, schwamm er über die 200 Meter Kraul hier auf der Kurzbahn in 1,51,90 zu einem 2- bis 2,5-sekündigen Vorsprung in der Bestenliste vor Jonas Lischke und Larus Thiel, also eine ganz schöne Hausnummer, die er hier abgeliefert hat, aber das viel größere Achtungszeichen gab es über die 1500 Kraul in 15 Minuten 40, die nicht nur ihn ganz weit nach vorne in der Bestenliste katapultieren, sondern auch einen Eintrag in die Bestenliste in Bayern brachten, nämlich von Sebastian Beck löschte er den bayerischen Altersklassenrekord aus den Büchern. In der offenen Klasse schwamm Julia Tietze Bestzeit über die 200 Meter Brust auf der Kurzbahn 2,29,28, nur 1/1 langsamer als die aktuell noch führende und letzte Woche erwähnte Lena Ludwig. Ja, und mit den Highlights machen wir den Deckel drauf auf die Folge von dieser Woche und blicken voraus auf das kommende Wochenende, wenn in Aachen das internationale Schwimmfest stattfindet, in Erfurt der Blackie Cup oder auch in Korea von Donnerstag bis Samstag, also ein Tag ist schon rum und eine Nacht ist auch schon rum im koreanischen Incheon für den 2. Weltcup-Stop. Für mich geht es, nächste Woche gibt es eine kleine Sonderfolge, hoffentlich der Beginn einer neuen monatlichen Serie. Freut euch drauf, es ist mal was völlig Neues, was wir hier probieren. Das findet hoffentlich Anklang und Begeisterung bei euch. Und dann setzen wir das Format hoffentlich gerne fort. Das heißt, in 2 Wochen werden wir dann uns live in diesem Format hier wieder hören. Und so lange möchte ich euch gar nicht auf die Folter spannen, denn es gibt noch weitere gute Nachrichten. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften darf ich wieder den Livestream kommentieren, sprich die YouTube-Finals, also die Finals, die dann auf YouTube übertragen werden, die darf ich akustisch untermalen und euch mit Facts und Fun versorgen. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen, dort einzuschalten. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall wieder dem Schwimmsport eine Stimme zu verleihen und das Geschehen dort live am Beckenrand zu beobachten. Für mich ja eines der schönsten oder einer der schönsten Wettkämpfe, die wir so im Jahresverlauf erleben. Wir machen für heute erstmal Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, dann mit einer Sonderfolge und dann gibt es live einen Otto von mir wieder in 2 Wochen. Das war's jetzt erstmal für heute. Wir hören uns irgendwann in Zukunft wieder. Ciao!